Ihr Frauen, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Das sind jetzt besonders die Männer, die psch, psch machen, gell? Ja, ja. Ja, ihr werdet schon sehen. Also, ich fange noch einmal an. Und ich werde den Vers 17 noch dazu nehmen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn gebührt. Ihr Männer, liebt eure Frauen, seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid den Eltern in allen Dingen gehorsam, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Ihr Knechte, seid euren leiblichen Herrn gehorsam in allen Dingen. Nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Und wisst, dass ihr vom Herrn das Erbe als Lohn empfangen werdet, denn ihr dient dem Herrn, Christus. Wer aber Unrecht handelt, der wird bekommen, was er Unrecht getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Also manche sagen ja, das ist ein politisch nicht mehr ganz korrekter Text. Gell? Bitte? Du sagst, das kenne ich schon. Ja, ich habe schon gehört. Viele sagen das. Mancherorts wird der Text nicht mehr gelesen, aus Angst vor der Auseinandersetzung darüber. Nur dicker kommt es im Epheserbrief. Kapitel 5, Vers 22, da wird es noch genauer beschrieben, nicht dicker, dasselbe Thema, das gleiche Thema, die gleiche Auslegung, gleicher Umgang damit. Im ersten Petrusbrief, im dritten Kapitel, gleiches Thema, gleicher Umgang damit. Die Frauen sollen sich den Männern unterordnen, die Kinder sollen ihre Eltern gehorchen, die Sklaven ihren Herrn. Ist das nicht ein komplett überholtes Gesellschaftssystem? Sklaven gibt es nicht mehr, also werfen wir alles über Bord. Ja, wie gesagt, ich möchte den Text nicht auslassen, ist ein sehr wichtiger Text. Ich weiß gar nicht, ob in eurem Jahrgang der Epheserbrief vorgesehen ist. Habe ich jetzt, ja? Ich muss nachschauen. Die Uli und ich, wir haben ja noch einen Beziehungstag mit euch, da werden wir noch ein bisschen genauer auf die Thematik eingehen. Aber zumindest einmal von den Grundprinzipien möchte ich mit euch darüber reden. Was Paulus hier über Ordnung und Unterordnung sagt, ergibt sich aus dem, was Paulus bisher im Kolosserbrief uns vermitteln wollte. Besonders im Blick auf den neuen Menschen. Und dass er eine Schöpfung Gottes ist. Das heißt, wovon wir hier lesen, sagt Paulus, ist eine Auswirkung dessen, dass wir in diesem neuen Leben leben. Und es bedeutet einmal grundsätzlich ganz schlicht, auch für diesen neuen Menschen gelten bestimmte Ordnungen. Und sie beziehen sich auf Ehe, auf die Beziehung zwischen Eltern und Kinder, die Beziehung zwischen Knechten und Herren, die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wenn du das modern formuliert haben willst. Und was Paulus über Ordnung und Unterordnung sagt, hat einen kulturellen Bezug. Es ist in seine Kultur hinein gesprochen. Allerdings nicht kulturbedingt. Das würde nämlich bedeuten, kulturbedingt zu dieser Zeit notwendig, jetzt nicht mehr erledigt, Schwamm drüber, Strich drunter. Aber es hat einen kulturellen Hintergrund. Und der kulturelle Hintergrund und die Klarheit, mit der er die Dinge anspricht, hat sicher auch den Hintergrund, dass damals die Menschen in einer Welt gelebt haben, wo ja, das Thema Frauenemanzipation noch überhaupt kein Thema war, aber wo es im Hintergrund um Fruchtbarkeitskulte gegangen ist, wo es im Hintergrund um beinharte Herrschaftsverhältnisse gegangen ist und wo aufgrund der Gnosis, wir haben schon von diesem Konglomerat der Geisteshaltungen gesprochen, der Frau eine gänzlich andere Stellung als früher zugewiesen wurde. In der Gnosis wurde die Frau in einer Richtung der Gnosis, ich habe ja gesagt, die Gnosis kriegst nie zu fassen, weil sie in alle möglichen Richtungen sich ausbreitet, aber in einer Richtung der Gnosis wurde sie als Herrin des Mannes dargestellt, weil sie ja auch der Ursprung des Mannes ist, von der Geburt her. Ja. Dass Eva von der Schlange nicht verführt, sondern erleuchtet wurde. Eine Irrlehre, die damals herumgegeistert ist. Das Wissen um ihre Göttlichkeit bekam von der Schlange und daher einen höheren Rang als der Mann hat. Und in diese Geisteshaltung hinein bezieht sich Paulus auf diese Kultur. Er schöpft sich aber nicht in dieser Kultur und Zeit. Und unser Text muss aus der Zeitgeschichte und der Kultur heraus gut verstanden werden. Denn er behält Gültigkeit und Bedeutung über diese Zeit und Kultur hinaus. So, und jetzt wird hier von Unterordnung gesprochen. Ich möchte aber das verwenden als Anlass dafür, dass ich mal grundsätzlich sage, wir alle stehen unter einer Ordnung im Leben. Wenn du das nicht tust, dann bist du der Anstifter zum Chaos. Weil das Leben hat eine Ordnung. Das deutsche Wort drückt in etwa das aus, was im Griechischen da auch steht. Unter Ordnung, sich unter etwas drunter zu stellen. Und wir wissen, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Er hat in der ganzen Schöpfung, der sichtbaren und auch der unsichtbaren Welt, das Leben geordnet. In einer gewissen Hierarchie. Das ist schon wieder so ein Unwort. Sagt man halt nicht mehr. Wir haben keine Hierarchien. Und wenn wir Hierarchien haben, dann sind sie flach. Aber es gibt so etwas in Gottes Wort wie eine Zuteilung von Autorität. Schon wieder ein Wort, das man immer sagt. Gell? Schöpfungsordnung bedeutet Ordnungen für die ganze Schöpfung, die überall gelten. Es lässt sich ganz leicht zeigen, überall, in jeder Kultur gibt es solche Ordnungen und damit auch Unterordnung. Und Schöpfungsordnungen ordnen dann eben auch gerade das Leben in einer gefallenen Schöpfung. In dem Leben, wo wir von dem Wegfallen von Gott geprägt sind, braucht es Ordnungen. Es gibt also grundsätzliche Ordnungen der Schöpfung und die werden auch im Heil nicht aufgehoben. Ordnung, Unterordnung ist auch Erlösung von Chaos und Anarchie, von vorprogrammiertem Machtkampf und Machtgerangel. Und die Frage ist, warum reagieren wir dann auf die ganze Thematik dann so ausgesprochen allergisch? Und das passiert zu einem großen Teil, unsere Reaktion basiert auf einem Missverständnis. Hat Paulus nicht in seinen Lehrtexten von der großen Einheit und Gleichheit aller in Christus geschrieben? Ja, werden die meisten sagen, Epheser 2, Vers 15, Juden und Heiden sind gleich, Galater 3, Vers 28 oder eben Kolosser 3, Vers 11, da gilt nicht mehr Grieche und Jude, Beschnittener, Unbeschnittener, Barbar, Sküte, Knecht oder Freier, alles in allen ist Christus. Und jetzt das. Ist das nicht ein Widerspruch? Wenn alle gleich sind, warum braucht man dann Unterordnung? Das wäre nur der Fall, das als Miss, als Diskrepanz zu verstehen, wäre nur der Fall, wenn diese Ordnung, von der er hier schreibt, über den Wert des Einzelnen entscheiden würde. Wenn die Rolle, die einem Menschen in dieser Ordnung zugewiesen ist, eine Aussage wäre über seine Würde und Stellung vor Gott. Aber genau das ist nicht der Fall. Im Epheser haben wir es ein bisschen leichter, da schickt er den Versen 22 bis 35, glaube ich, ist es, schickt er den Vers 21 voraus und da sagt er, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Den Vers haben wir im Kolosser nicht, aber was wir im Kolosser haben, und ich denke, das steht auch nicht von ungefähr da und es ist auch kein Bindevers, er sagt, und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus. Das heißt, ihr alle seid ja eingebunden in diese Ordnung, dass er das Haupt ist. Und es bedeutet nicht, dass Rolle, Aufgabe und Wert unter die Räder kommen, wenn ich von einer Ordnung spreche. Mein Platz innerhalb dieser Ordnung sagt nichts über meinen Wert vor Gott aus, nur über meine Stellung. Jesus Christus ordnet sich Gott unter. Ist er deshalb weniger Gott? Er ist ganz Gott. Ich und der Vater sind eins. Und die Bereiche, die Paulus hier anspricht, Ehe, Erziehung, Arbeitsverhältnisse, gehören zu den Schöpfungsordnungen, die auch im Heil nicht aufgehoben werden. Aber, und das müssen wir auch sehen, Ordnung und Unterordnung wurde immer missbraucht und kann auch heute noch missbraucht werden. Und das ist ein zweiter recht offensichtlicher Grund für die vielfach allergische Reaktion auf diese ganze Thematik. Dass wir gerade in der Unterordnung von Mann und Frau sehr viel Missbrauch erlebt haben im Laufe der Geschichte. Zuerst wurde Unterwerfung gefordert, Entmündigung praktiziert. Heute haben wir das Gegenteil, heute wird Unterordnung verweigert. Und es ist eine traurige Tatsache, dass Menschen niedergehalten, unterdrückt und geknechtet wurden und noch immer werden von anderen, die ihre Autorität missbrauchen. Und das auch zum Teil mit einem Verweis auf diese von Gott gegebene Ordnung rechtfertigen. Birgit Gehring hat mir mal erzählt, sie war ja 20 Jahre als Missionarin in Mikronesien und die Männer dort haben den Umstand, dass sie ihre Frauen schlagen, damit gerechtfertigt, dass sie ja über die Frauen herrschen. Und die Frauen sich ihnen unterordnen müssen. Ja, dass sie das sogar als ihre Pflicht ansehen. So weit kann man sich versteigen. Wenn wir den Text wirklich mit aufrichtigen Herzen lesen, dann sehen wir, dass das ein eindeutiger Missbrauch ist. Jemanden zu schlagen, egal ob Kind, Arbeitnehmer, Knecht, oder Frau, ist in jedem Fall eine Zuwiderhandlung und ein Unrecht. Ich weiß von christlichen Bauern, Landwirten in unserer Gegend, die ihren Frauen verbieten, zum Frauenfrühstück zu gehen. Die ihren Frauen verbieten, den Führerschein zu machen. Weil sie müssen sich unterordnen. Und er findet, das ist nicht in Ordnung, wenn seine Frau da so selbstständig ist. Es ist absoluter Machtmissbrauch. Das heißt, was Paulus hier sagt, geht es mit Sicherheit nicht um Unterwerfung unter ein Diktat, Machtausübung, despotisch-tyrannisches Verhalten, rücksichtsloses Durchsetzen. Es geht um Unterordnung und nicht um Unterdrückung. Und es geht nicht um Bevormundung oder Entmündigung. Aber ganz abgesehen von dem Missbrauch, den hier sicher viele schon beobachtet und manche persönlich auch erlitten haben, ich denke, es gibt noch einen tiefer liegenden Grund für die weit verbreitete Aversion, sich dieser Thematik zu nähern. Und es geht weit zurück. So weit zurück wie die Schöpfung und der Sündenfall. Gott hat eben in der gesamten Schöpfung eine Ordnung etabliert. Und zwar eine gute, fürsorgliche, aber auch klar hierarchische Ordnung mit Gott selbst an der Spitze. Im Psalm 8, Verse 4 bis 9, wer es nachlesen will, dankt David über die in dieser Ordnung dem Menschen zugewiesene Position. Und er denkt nach darüber. Und er entdeckt diese atemberaubende Würde und Hoheit des Menschen. Wenig niedriger als Gott hast du ihn gemacht, schreibt er da. Und genau da hat der Satan auch angesetzt und auch gewonnen nebenbei, zumindest im Moment, indem er dem Menschen einredet, dass seine Stellung in dieser Ordnung unter Gott nicht gut für ihn ist. Sollte Gott wirklich gesagt haben, nicht genug sei, er könne doch Gott gleich sein. Und ich glaube, dass unsere Probleme mit der Unterordnung immer ein Stück auch hierhin zurückreichen, dass der Böse auf der einen Seite die Unterordnung als unter unserer Würde darstellt, und auf der anderen Seite gleichzeitig den Autoritätsmissbrauch anreizt. Dass er sagt dem einen, das ist nicht gut, wenn du dich unterordnest. Das kann doch nicht sein, dass du dich unterordnest. Und er sagt dem anderen, du, der andere muss sich unterordnen, aber das musst du ihm auch richtig zeigen. Zeig ihm deine Autorität. Zeig ihm, was das heißt, sich unterzuordnen. Der muss das lernen. Also er pusht in beide Richtungen. Und damit heizt er die Rebellion gegen alle Ordnung umso mehr an. Rebellion, Chaos und Anarchie, das liebt der Feind. Und ich glaube, dass Paulus nicht ohne Grund als den Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, den Kindern des Ungehorsams zuordnet, Epheser 2, Vers 3. Und wir sollten ehrlich sein, etwas von diesem rebellischen Wesen ist uns leider auch im Heil erhalten geblieben. Und gerade in ethischen Dingen fällt uns das Drunterstellen besonders schwer. Die Beugung unter das Gebot Gottes, da haben wir lang dran zu kauen. Und wenn Paulus über den neuen Menschen spricht, dann hat er auch mit im Blick, dass im Heil auch die Schöpfungsordnungen geheiligt und erlöst werden. Noch einmal, unter einer Ordnung, das wird auch an anderen Stellen im Neuen Testament sichtbar. Lukas 2, Vers 51. Jesus als Kind, Teenager, ist seinen Eltern untertan. Der sagt zu denen nicht, hey, ich bin der Sohn Gottes, lasst mich in Ruhe. Nein, er ordnet sich unter. Ist er deshalb nicht mehr Sohn Gottes? 1. Korinther 15, Vers 28, Christus ist dem Vater untertan. 1. Korinther 15, Vers 27, das Universum ist Christus untertan. Lukas 10, die Verse 17 bis 20, die bösen Geister sind den Jüngern untertan. Römer 13, Vers 1, die Bürger sind dem Staat untertan. 1. Petrus 5, Vers 5, Die Gemeindeglieder sind den Gemeindeleitern untertan. Und wie gesagt, dann im Epheser 5, 21, ordnet euch einander unter. Unter Christus, in der Furcht Christi. So, und dann kommen wir zu den Frauen und zu den Männern, zu den Ehefrauen und den Ehemännern, weil man muss das genau lesen, gell? Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Das ist einmal der erste Punkt, ja? Also bitte nicht den Fokus verlieren. Nicht, ihr Frauen ordnet euch generell den Männern unter. Durchgestrichen, wenn du sowas denkst. Vergiss es. Sondern es geht um eine Ordnung in der Ehe. Das heißt, ich bin schon öfter gefragt worden, Freddy, wie siehst denn du das, Frauen in Chefpositionen? So, ja, wo liegt das Problem? Ja, aber Unterordnung und so, sage ich. Was soll's? Das steht nirgends. Es geht um Ehedinge. Es geht um die Ordnung in der Ehe. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Das wird ergänzt dann noch beim Epheserbrief wie dem Herrn. Und in zwei Verse weiter im Epheserbrief sagt Paulus auch noch in allen Dingen. Das können wir so im Hintergrund noch haben, wenn hier ganz lapidar steht, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Der Mann wird als Haupt der Frau gekennzeichnet. Und das wird dann auch darauf zurückgeführt, dass schon im Schöpfungsbericht die Frau dem Mann zur Seite gestellt wird. Und der Luther übersetzt dann ein hebräisches Wort, das wesentlich mehr bedeutet als das, wie er es übersetzt. Aber er übersetzt dieses hebräische Wort als Gehilfin. Ja, das ist was anderes. Aber als Gehilfin, da steht die Männin, da steht Isha. Ich rede jetzt von Esia. Und ich sage immer, der Luther hat da einen Schreibfehler gemacht. Geht es nur um einen Buchstaben? Nicht Sünde, aber Fehler hat er gemacht. Er hat Gehilfin geschrieben, eigentlich müsste es heißen Gehilfin. Weil wisst ihr, was das hebräische Wort, das da steht, Ezer, E-Z-E-R geschrieben, was das bedeutet? Das bedeutet Stütze. Wenn du so willst, Krücke, Gehhilfe. Dem Mann wird eine Frau zur Seite gestellt und jetzt lassen wir das Wort Gehilfin weg, aus dem wir Männer leider Gottes so diesen, in Österreich sagen wir Hilfsjack, auf Deutsch glaube ich heißt es Azubi, ja, gemacht hat, so mit Schürze und Kopftuch. Das ist Schwachsinn. Da steht eine Stütze, eine Gehhilfe, eine Person, die dem Mann überhaupt erst ermöglicht, aufrechten Gangs durch die Welt zu gehen. Und ich sage das jetzt einmal so deutlich, weil in diesem Wort Ezer genauso vom Hebräischen her das Wort Hilfe drinsteht, als wie das Wort Errettung. Das heißt, ihr Frauen seid dem Mann als Stütze, als Hilfe, als Rettung zur Seite gestellt. Und wenn dann später Gott nach dem Sündenfall sagt, und der Mann herrsche über die Frau, dann hebt er damit aber nicht den Wert und die Stellung der Frau auf, sondern er bringt eine Ordnung in die Ehe hinein, damit da nicht Mord und Totschlag entsteht. Und damit es ganz sicher ist, damit das nicht Mord und Totschlag entsteht, bezieht sich der Paulus auf diese Schöpfungsordnung und sagt, die Frauen ordnet euch euren Männern unter. Aber er sagt im selben Atemzug, und ihr Männer liebt eure Frauen. Und im Epheserbrief wird es noch einmal ausgeführt, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wenn du jetzt als Mann hergehst und sagst, okay, und weil meine Frau sich unterordnen muss, kriegt sie jeden Tag einmal in der Früh eine gescheite Watschen, damit sie weiß, wer der Herr im Haus ist. Ich übertreibe jetzt, das passiert eh nicht mehr. Oder, naja. Also wenn du als Mann dann hergehst und von Herrschen sprichst, dann sage ich, und wo findest du das? In der Liebe, die Christus seiner Gemeinde zuwendet. Das zeigst du mir. Das heißt, es muss was anderes sein. Und für mich ist dieses Unterordnen, besser wäre noch übersetzt, zuordnen. Ordne dich als Frau so zu, wie Gott es sich gedacht hat. Und wenn du dich als Frau so zuordnest, als Hilfe, als Stütze und Rettung des Mannes, dann kann der Mann von ganzem Herzen dich lieben. Weil ich stelle jetzt einmal eine harte Behauptung in den Raum. Wenn wir dann im Dezember, glaube ich, haben wir das, die Uli und ich, unser Beziehungsding haben, dann können wir dann ein bisschen ausführlicher drüber reden. Ich glaube, dass in dem Ganzen nämlich die Männer die härtere Partie gezogen haben. Weil ehrlich gesagt, ich tue mir schwer, meine Frau so zu lieben, wie Christus mich liebt, meine Frau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt, meine Frau so zu lieben, wie er jeden anderen Menschen liebt. Ich finde, das ist eine mega Aufgabe. Und das Schöne ist, wenn man sich das Paar anschaut, dann ist es wie ein korrespondierendes Gefäß. Wenn der Mann die Frau so liebt, wenn er das mit ganzem Herzen versucht, so zu lieben, wie Christus liebt, dann hat die Frau überhaupt kein Problem, sich ihm zur Seite zu stellen, als seine Hilfe, seine Stütze, seine Rettung. Und dann hat sie auch kein Problem, diese weltliche Ordnung, das Unterordnen. Viele christlichen Ehen machen das ja so. Es ist so wie ich auch mit der Uli, wir versuchen alles partnerschaftlich zu lösen. Grundsätzlich alles. Wenn wir irgendwie zu einem Punkt kommen, wo das nicht geht und wir trotzdem eine Entscheidung treffen müssen, und ich sage es ganz bewusst, dann muss ich die treffen. Und sagt die Uli, hey, das steht da. Du bist das Haupt. Dann muss ich die treffen. Aber wenn ich sie treffe, dann stellt sich die Uli auch drunter. Das haben wir uns so ausgemacht. Und dann gibt es von der Uli, wenn es schief geht, gibt es auch kein, ich habe das eh gleich gesagt. Das verbietet sie sich selber. Weil sie sagt, nein, ich erkenne an, du übernimmst die Verantwortung, du nimmst es von Gott. Du möchtest deine Verantwortung übernehmen und ich werde dich dabei unterstützen. Aber weil ich meine Frau so lieben möchte wie Christus, werde ich sie nie auffordern, sich mir unterzuordnen. Das ist gar nicht notwendig. Sie soll sich mir zuordnen und das tun, was Christus von ihr will. Interessant auch, je mehr ich mich damit beschäftige, je länger, desto faszinierender finde ich das. Es gibt Umfragen in der Bevölkerung, die Männer gefragt haben, auf was würdest du am ehesten verzichten? Auf Respekt oder auf Liebe? Und Männer haben geantwortet, sie würden eher auf Liebe als auf Respekt verzichten. Kannst recherchieren, wirst du finden. Wenn Frauen dasselbe gefragt werden, ist es genau umgekehrt. Sie würden sagen, Respekt ist mir nicht so wichtig, aber die Liebe ist mir wichtig. Weil sie schlau sind, die sagen, wenn jemand liebt, dann kommt der Respekt ganz automatisch. Aber das steht nicht in der Statistik. So, und jetzt kommt die Bibel daher und sagt, okay, ihr Männer gebt den Frauen das, was sie sich am meisten wünschen, was sie am meisten brauchen, nämlich Liebe. Und ihr Frauen gebt den Männern das, wonach sie sich sehnen, nämlich Anerkennung und Respekt. Alles erledigt. Faszinierend, oder? So einfach kann das Leben sein. Aber noch einmal, das hat nichts zu tun mit Unterdrückung, mit Missbrauch, mit allem möglichen Schmarrn, den wir uns nur vorstellen. Es ist auch keine Wertedefinition, sondern es ist nur eine Definition, wie unser Leben als Ehepaar, noch einmal als Ehepaar, in einer guten Ordnung ablaufen kann. Weil es biblisch gesehen eine Autorität gibt in der Familie. Und diese Autoritätsrolle fällt dem Vater zu. Und er kann die Mutter in all ihrer Autorität, die sie auch ausfüllen muss, nona, unterstützen. Aber die Frau kann sie darauf verlassen, am Ende des Tages nimmt er seine Verantwortung wahr und steht gerade für das, was in der Familie passiert. Ja, das ist eine Hierarchie. Ja, stehe ich dazu. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich in der Hierarchie auf einmal verschiedene Werte habe. Ich sage immer, Mann und Frau sind gleichwertig, ganz sicher. Aber sie sind auch ganz sicher nicht gleichartig. Das hat die Welt probiert, das geht schief. Ihr Frauen lasst euch nicht einreden, dass ihr gleich seid wie wir Männer. Seid froh, dass ihr das nicht seid. Und wir Männer sind nicht gleich wie die Frauen. Da gibt es einen Unterschied. Einen gewaltigen Unterschied, aber das mache ich mit euch, wenn die Uli dabei ist. Also, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Könnte man auch sagen, seid nicht böse, sondern seid liebevoll. Ihr Kinder, seid den Eltern in allen Dingen gehorsam. Also nicht so sehr anti-autoritäre Erziehung, gell? Nicht Trial and Error, sondern die Eltern sind aufgerufen, vorzugeben, was für die Kinder recht und billig ist, und die Kinder sollen sich daran halten. Ich habe mal in einem Kindererziehungs-, in einem Psychologie-Aufsatz gelesen, nur wer seine Kinder nicht liebt, setzt ihnen keine Grenzen. Und es ist sehr gut hergeleitet worden, auch von Gott. Weil Gott uns liebt, hat er uns Grenzen gesetzt und sagt uns, was für uns gut und was für uns schlecht ist. Und dasselbe sollte in der Kindererziehung gelten. Weil wir unsere Kinder lieben, setzen wir ihnen Grenzen. Weil wir unsere Kinder lieben, sagen wir ihnen, was gut und was schlecht ist. Natürlich in einer altersgemäßen Art und Weise, klar. Meine Mutter ist jetzt 84. Und ich bin 58 und sie will mir nur immer sagen, was gut und schlecht ist für mein Leben. Das haut nicht hin. Da können wir partnerschaftlich miteinander drüber reden. Klar. Und ich als Jüngerer im Vergleich zu meiner Mutter kann aufmerksam zuhören, weil im Alter auch eine gewisse Weisheit verborgen ist. Nicht nur Weisheit, sondern auch Weisheit. Aber ich muss für mein Leben selber verantwortlich sein. Dann werden die Väter noch speziell angesprochen, das finde ich ganz toll. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Was könnten damit gemeint sein? Das gebe ich jetzt einmal. Ihr müsst schon so lange zuhören. Das gebe ich einmal in eure Runde rein. Was könnte damit gemeint sein? Was geht euch da durch den Kopf, wenn ihr das hört? Seid ihr schon einmal von euren Eltern gereizt worden? Zum Beispiel nichts. Nichts Gutes lassen an dem, was die Kinder machen. Ja, genau. Das ist zum Beispiel was Praktisches. Ja, genau. Du stehst vorm Herd und du rührst gerade da so deine Dinge an und dann kommt die Mama und sagt, hey, da gehört nur Salz rein, oder? Sie fragt dich nicht, sondern sie tut es einfach. Das ist Reizen, genau. Das ist Reizen. Also so, wenn ihr so wollt, bevormunden, gell? Oder wenn du sagst, hey, ich mag das nicht und es passiert trotzdem. Okay? Lass mich das selber machen. Kinder kommen ja alle in ein Alter, ihr seid da schon längst raus, aber ja, aber die sagen dann selber machen, okay? Selber groß. Und natürlich können sie das nur bis zu einem gewissen Punkt. Klar. Aber wenn ich dann schon frühzeitig einschreite und sage, nein, du kannst das nicht, und ich nehme dem Kind permanent alles aus der Hand, weil sie es ja nicht kann, das ist Reizen. Oder, das habe ich bei meinem Erstgeborenen so gemacht, bin ich heute noch darüber traurig. Wie jedes kleine Kind, wie jeder kleine Bub, wollte er immer mit dem Papa raufen. Gell? Als Zweijähriger schon, das hat er geliebt, mit mir raufen. Mein Sohn hat meinen Dickschädel geerbt. Es hat positive und negative Seiten. Aber er mit seinem Dickschädel als Zweijähriger hat nicht eingesehen, dass er gegen den Papa nicht gewinnen kann. Da ist er richtig, ja, da ist er so richtig in Rage gegangen. Und ich, Depp, muss ich sagen, habe mir gedacht, na, der Sohn muss ja was lernen, der muss lernen, ich bin der Stärkere, ich gebe nicht nach. Und er hat es probiert und probiert und probiert, ich habe nicht nachgegeben. Das wäre ja unnatürlich. Der muss lernen, dass er gegen mich nicht gewinnen kann. Blödsinn. Wenn ich damals schon so gescheit gewesen war wie heute, ich hätte ihn ab und zu gewinnen lassen. Das hätte ihm gut getan. Das hätte ihm wirklich gut getan. Aber ich habe ihn gereizt. Und dachte, schauen wir mal, was tut er noch als nächstes, wenn er wieder nicht gewinnt. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Reizt eure Kinder nicht. Und ich glaube, da sind die Väter besonders angesprochen. Ich glaube, das kommt nicht von ungefähr. Gut, dann haben wir die Knechte, die ihren leiblichen Herren gehorsam sind in allen Dingen. Und das ist jetzt sicher auch etwas, was kulturell zu sehen ist. Wir haben keine Leibeigenen mehr bei uns in Europa. Aber man könnte es sehr gut auf dem Arbeitsplatz transportieren. Man einfach sagt, auch dass der Chef mein Chef ist. Das ist eine Ordnung, die möchte ich aus Gottes Hand nehmen. Und ich möchte die Energie, den Aufwand, die Intelligenz, ich möchte alles, was er so einsetzt in das, dass er mein Chef ist, das möchte ich respektieren. Und ich möchte nicht gegen ihn intrigieren. Und dann eben, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Und wisst ihr, jetzt gerade in Bezug auf unsere Ehe, auf meine Frau, das sage ich mir öfters vor. Wenn menschlich betrachtet, würde es mich öfters reizen, meine Frau zu reizen. Und ich weiß ja mittlerweile nach 35 Jahren Ehe, auf welche Knöpfe dass ich drucken muss. Gell? Und wenn ich nicht anders, wenn ich nicht mehr anders kann, dann sage ich, na Gott, na Christus, dir zuliebe, ich mag so nicht reagieren. Ich stelle mich drunter, weil du hast mir den unteren Weg gezeigt. Ich muss meiner Frau nichts beweisen, ich muss mir nichts beweisen. Aber ich möchte dir zeigen, wie sehr ich dich lieb habe. Und es soll sich darin auch erweisen, wie ich mit meiner Frau umgehe. Zur Art und Weise auch Gott Liebe zu zeigen, indem er den unteren Weg geht und den Gehorsam geht. Alles, was ihr tut, das tut im Namen Jesu Christi. Und das ist für mich ein guter Weg geworden. Ich kann mich damit zurücknehmen und ich weiß, dass ich vom Herrn überaus reichlich belohnt werde, wie es dann im Vers 24 heißt. Wir haben das Erbe als Lohn empfangen. Wir dürfen dienen, weil wir wissen dürfen, dass wir aus der Fülle leben können. Und der 25er Vers ist einfach der Umkehrschluss. Wer dem zuwiderhandelt, der wird auch die Ernte dafür einfahren. So, ich weiß, wir sind schon wieder in der Pause, aber das macht nichts. Habt ihr da noch Fragen? Gut. Ihr könnt ja trotzdem in der Pause noch fragen. Dann lassen wir es einmal, 5 Minuten Pause und dann gehen wir ins letzte Kapitel.